Kleidl her. Der Bau des weltberühmten Schlosses wurde Anfang des 13. Jahrhunderts begonnen. Mit seinen Türmen bietet die Ostseite ein besonders abwechslungsreiches Bild.
So der Schauspieler O.W. Fischer gleich in der ersten Szene des Films Heidelberger Romanze, in dem er einen Studenten spielt, der sich mit Schlossführungen ein paar Mark dazu verdient. Während er redet, schwenkt die Kamera über die genannten Türme aus rotem Sandstein und zeigt sie in ihrer ganzen kaputten Pracht. Zum Beispiel den Krautturm. Uta Koburger, Kunsthistorikerin und Konservatorin des Heidelberger Schlosses.
Da ist ein Teil weggerutscht. Also Kraut war die historische Bezeichnung für das Pulver. Da war das Pulverlager. Und die Franzosen haben das versucht zu sprengen und haben es aber nicht geschafft, weil die Mauern so dick waren. Und dann ist ein Teil runtergerutscht. Der ist heute noch wie vor 200-300 Jahren.
Das gleiche gilt etwa für den dicken Turm, der nur noch halb steht, oder den gläsernen Saalbau, dessen Gerippe in den Himmel ragt. All das wirkt unversehrt versehrt. Denn das ist tatsächlich der etwas ungewöhnliche Auftrag, den Uta Koburger und ihr Team hier haben. Sie sollen die Ruine vor dem Ruin bewahren.
Also berühmt ist das Heidelberger Schloss, weil es kaputt ist. Und der Erhalt der Ruine in diesem Status quo ist unglaublich zeit- und auch kostenintensiv. Also unsere Kollegen vom Bauamt, vom Hochbauamt, die sind wirklich die ganze Zeit damit beschäftigt, an einem Ende zu beginnen und am anderen Ende nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Also wir haben regelmäßig Baustellen auf dem Schloss.
Wie aber kam es zu der Zerstörung dieses Schlosses, das da so stolz überm Neckartal thront und in seiner Blütezeit offenbar ein ausgesprochen moderner und prächtiger Bau war? Es ging um Politik, erklärt Touristenführer Ralf Brendel bei einer Schlossführung. Darum, wer mit wem bzw. gegen wen in Europa zugange war.
Und als die Türken Wien angreifen, 1000 Kilometer im Osten, da sind die ganzen deutschen Armeen, auch die Pfälzer, gegen die Türken beschäftigt. Und niemand ist mehr da hinten, um die Tür richtig zuzuhalten gegen die Ambitionen des Königs von Frankreich. Der wartet, bis die Kurfürsten sterben und nimmt dann die Hochzeit.
Es ist alles etwas kompliziert, aber um es kurz zu machen, 1693 marschieren französische Truppen im Heidelberger Schloss und in der Stadt ein und das hat verheerende Folgen.
Das heißt, die Paläste brennen aus, was nicht brennt, sprengt man. Der Tiefpunkt der Geschichte, die komplette Zerstörung von 1693.
Einige Zeit lang passiert nichts, bis ein paar Jahrzehnte später Kurfürst Karl Theodor darüber nachdenkt, das Heidelberger Schloss doch wieder aufzubauen. Als dann aber Blitze einschlagen und es erneut brennt, soll das für ihn ein Zeichen gewesen sein, das ganze Projekt fallen zu lassen.
Und 30 Jahre später ist alles zugewachsen. Und da hatten wir dann genau, was wir brauchten. Eine romantische, vergessene Schlossruine. Genau im Zeitalter der Romantik.
Wir sind inzwischen im 19. Jahrhundert. Die Heidelberger Bevölkerung nutzt die Schlossruine als Steinbruch, während die Romantiker es für ihre Zwecke gebrauchen. Sie sehen in dem Bau das Symbol der vermeintlich großen deutschen Vergangenheit und gleichzeitig zeigt ihnen die Natur die Vergänglichkeit. Uta Koburger.
Es war ein Relikt aus einer ganz vergangenen Zeit, aber komplett überwuchert damals von Pflanzen, von Vegetation, am Verfallen. Tiere haben auf dem Schlosshof geweidet. Also es muss wirklich herrlich gewesen sein. Und diese Verbindung war damals idealtypisch.
Viele Dichter haben das Schloss mit Worten beschrieben, viele Maler es gemalt. Mit am populärsten gemacht hat es aber wohl Graf Charles de Creimberg. Die Franzosen haben das Schloss zerstört, ein Franzose hat es aber auch gerettet, so die Konservatoren.
Der hat sich in die Ruine verliebt und hat ganz viele Kupferstiche davon angefertigt und kleine Reisebücher zusammengestellt und hat auch Vandalismus unterbunden. Und er hat vor allem an die Domänenverwaltung ständig Eingaben geschrieben, sie müssen doch was tun. Sie müssen sich doch mal hier um dieses alte Schloss kümmern. Also er war da unglaublich engagiert und er war dann letztlich auch erfolgreich.
Das heißt, der badische Staat begann mit einem aufwendigen Verfahren, um zu entscheiden, ob man das Schloss wieder aufbauen soll oder nicht. Tatsächlich wurde um 1900 der Friedrichsbau mit seiner Renaissance-Fassade saniert, aber das hat dann vor allem die Kunsthistoriker gar nicht überzeugt.
Die haben gesagt, also was da passiert ist, das geht doch nicht. Das ist letztlich eine Fantasie von einem Architekten, von Karl Schäfer, dass der sich ausgedacht hat, wie es mal hätte sein können. Aus heutiger Sicht hat das seinen Wert, durchaus. Aber damals gab es einen großen Disput, den sogenannten Denkmalstreit. Also diese kritischen Stimmen haben letztlich gesiegt über den Wiederaufbau. Und man kann schon sagen, dass es so der Beginn der deutschen Denkmalpflege auch war. Wie gehe ich mit so einem Monument um?
Konservieren statt restaurieren, so lautet seitdem die Devise, die der Architekt Georg Dehio geprägt hat. Sie hat letztendlich dazu geführt, dass das Heidelberger Schloss noch immer eine Ruine ist. Und zwar eine, die den Besucherinnen und Besuchern auch heute noch gefällt.
Ich finde das authentischer, das riecht nach Vergangenheit, dieses Morbide.
Also eine Ruine ist schön, wenn man noch erkennt, was es eigentlich sein soll. Es gibt ja eine Ruine, wo nur noch so ein paar Mauernstücke stehen, das ist nicht so gut.
Genug, um zu erkennen, worum es sich handelt, aber nur so viel, dass jeder und jede noch seine oder ihre eigenen Bilder hineinfantasieren oder träumen kann. Und Hand aufs Herz, restauriert wäre das Heidelberger Schloss nur eines von vielen. In diesem Fall ist der Ruin also gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal.